Right, so enough cakery, enough nonsense. Let us continue with the race in question.
No, before we do, because that's an important point to raise, the one thing I will say is, and if you are listening, kids, if they're saying you can't have cake, the only alternative to cake at, what is this, 2.30 in the morning...
In heroin. Belgium,
no, it's not that. Oh. It's musical instruments.
Und mit diesem interessanten Intro herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matt Take Smoothie. Auf meinen Ohren jetzt wieder nach mehr als einem halben Jahr mein Freund und Kollege Benedikt Stanicek. Hallöchen.
Hallo. Ja, ein Jahr war es jetzt ja, Gott sei Dank, nicht? Also von daher jedes halbe Jahr.
Ja, ist trotzdem ein bisschen arg irgendwie unser Intervall. Zumal ich mich noch gut daran erinnern kann, dass wir am Ende der letzten Folge gesagt haben, wir machen jetzt direkt einen Termin und wir schaffen es jetzt in 1-2 Monaten. Hat wunderbar funktioniert.
Ja, das sagen wir die ganze Zeit immer. Aber es ging auch wirklich schnell. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass jetzt schon wieder 4:30 um ist. Hat mich auch schon wieder ein bisschen schockiert.
Ja, in der Tat.
Gott, ich höre mich an wie ein alter Mann.
Du bist ein alter Mann.
Aber... Mir ist das letztens auch gesagt worden, also was ja die Älteren, die online unterwegs sind, so späte 90er Jahre, und ich dachte mir so, okay, that was rude.
Tja, so ist das.
Aber ja, das ist die Realität.
Ja, aber wirklich. Ich bin auch immer wieder total schockiert, wenn ich irgendwie Menschen sehe, die, was weiß ich, 2005 oder sowas geboren wurden und die einfach 20 sind.
Ja,
ich finde, das sollte verboten werden.
Ja, das ist auch so. Wir haben jetzt auch bei uns auf der Firma 2 Praktikanten, die auch schon mitten in ihrem Studium sind und so 25 sind, 24, 25. Und dann so, wo du denkst, so, ja, okay. Da steht halt schon, was 2001 und 2002 sind die, glaube ich, Jahrgänge. Und so denkst du, ja, okay, cool. Ich bin aber alt.
Tja, so ist das.
Ich habe auch richtig Bock jetzt wieder hier auf die Folge. Ich habe ganz viel irgendwie, ganz viele verschiedene Themen mitgebracht. Von daher habe ich versucht, die möglichst kompakt zu halten, damit das hier nicht viel zu sehr ausufert.
Ja, ich habe gar nicht so super viel mitgebracht. Aber doch ganz, ganz interessante Sachen und vor allem eine Sache, über die ich auch mit dir, sofern du möchtest, ein bisschen diskutieren möchte, weil ich finde, da kann man gut drüber diskutieren. Und davon wird auch abhängig sein, je nachdem, wie intensiv oder lang unsere Diskussion wird, ob ich noch meine Causa Obscura in diese Folge packe oder irgendwann in der nächsten Folge oder sowas nachliefern werde. Aber das schauen wir dann letztendlich spontan. Ja, was ist denn in der Zwischenzeit bei dir passiert?
Ich habe mir was notiert. Und zwar, wir waren zusammen beim WinCorrect. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich erfreue mich immer noch an dem tollen Periodensystem, was ich da erstanden habe.
Ja, das ist wirklich
cool. Ich kann mich noch daran erinnern. Das ist ja schon ein bisschen länger her, dass der Nicolas Wörl das mal geteasert hatte, weil er das für sich selber ja so eins bauen wollte und da quasi an der Wand mit allen Elementen.
Der hat eins im Prinzip.
Ja, also damals war das noch ein Wollen. Und ja,
aber
dann
das hat er ja schon ewig.
Echt?
Gefühl zumindest, ja.
Ja, ich weiß ja nicht, ich kann mich nur immer daran erinnern, dass er gesagt hat, wir müssen sowas mal in klein machen. Das wäre ziemlich cool. Und dann habe ich das da gesehen, oder dann habe ich gesehen, dass du sowas da angeschleppt hast. und da war ich Feuer und Flamme. Naja, es war ein sehr spannender Abend. Wir hatten alle sehr viel Spaß.
Ja,
glaube ich.
Das stimmt. Das stimmt.
Dann habe ich jetzt schon mal, ich habe ein kleines Experiment mitgebracht, das mir mich ein bisschen über den Weg gelaufen ist, basically, weil ich habe meine Lavalampe hier mal wieder in Schuss gebracht und habe mich dann mit Lavalampen auseinandergesetzt und dann bekommen.
Du hast doch eine Lavalampe.
Unter anderem dann halt. Ich habe eine Lavalampe, ich mag Lavalampe. Und weil da an Birnen für zu kommen, wenn die kaputt gegangen sind, ist mittlerweile schwer, weil die sind ja Das sind jetzt alle auf Lampen sind ja jetzt meistens alle auf LED-Basis. Das Problem ist bei einer Lavalampe, die muss halt ja signifikant Hitze emittieren, damit die Lavalampe Lavalampe. Weil sonst leuchtet das halt nur diese Flüssigkeit und das Wachs von unten an. Und dabei ist mir halt dieses eine Lavalampe für Kinder quasi in die Finger gekommen. Und dann habe ich gedacht, ach, das könnte man gut mal als Experiment machen. Und das geht eigentlich relativ einfach. Man braucht nur ein Glas oder eine Flasche, halt da, wo man halt seine Lavalampe drin haben möchte. Irgendein Pflanzenöl, Sonnenblumenöl oder so. Olivenöl würde ich nicht vorschlagen, das wird zu teuer dafür. Wasser und eine Lebensmittelfarbe, mit der man das Wasser einfärben kann, damit das auch so laberlampig aussieht. Und dann das ganz Wichtige, eine Brausetablette. Da ist wurscht, was das ist, aber es ist irgend so eine Brausetablette, die sich halt mit so einem Treibmittel auflöst. Und da muss man eigentlich nur hier irgendwie so, weiß ich, 2/3 von dem Glas oder der Flasche mit Öl füllen und den Rest halt mit dem eingefärbten Wasser. Und dann sieht man das ja schon, dass das Wasser quasi sich unter das Öl absetzt, weil wegen geringerer Dichte und man so zwei Phasen hat. Einmal halt das bunte Wasser und oben drauf das Öl. Und wenn man dann die Brausetablette reinschmeißt, dann wird halt das Wasser, halt, also diese Brausetablette löst sich dann halt auf, es entsteht Kohlenstoffdioxid und dann wird das Wasser mit dem Kohlenstoffdioxid nach oben gerissen und steigt dann so in so Blasen durch das Öl nach oben auf bis halt zur Oberfläche. Da wird dann das Kohlenstoffdioxid quasi an die Umgebung abgegeben und das Wasser sinkt dann wieder zurück. Und das fand ich einfach eigentlich super schönes Phänomen, super toll, wo man zum einen halt sehr gut Dichteunterschiede ganz gut plakativ sehen kann, aber noch was sehr Interessantes anderes, weil wir quasi zwingen ja dann das Wasser durch das Öl. Und dann könnte man sich ja, warum mischt sich das eigentlich nicht? Hast du noch eine Idee aus dem Chemieunterricht?
Ja, weil halt einfach Öl nicht polar ist.
Ja, danke. Ich hatte das nicht parat. Wasser ist ja ein Dipol. Der hat quasi das Sauerstoffatom da drin, hat eine Ladung und die zwei Wasserstoffmoleküle haben eine, so dass das quasi wie so ein Magnet unterschiedlich geladen ist. Und Öl als Kohlenwasserstoffkette ist ungeladen, ist quasi ausgeglichen und deshalb bindet sich das einfach nicht.
Ja, kann keine Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden.
Exakt,
das war sondern halt nur die Van der Waals Kräfte.
Aber die sind nicht stark genug.
Genau.
Ich höre auch noch Frau Maurer. Das ist immer noch im Kopf.
Ja.
Ja.
Ein Trip down memory. Wobei ich mir ehrlicherweise das als eine schon fast ein bisschen hyperaktive Lavalampe vorstelle. Weil, also eine Brausetablette, die je nachdem, die blubbert ja schon ziemlich stark.
Na, du darfst natürlich jetzt nicht so ein 0,2 Liter Kölschglas nehmen und da so eine ganze Multivitamintablette reinpfeffern.
Nicht?
Vielleicht fängst du erstmal mit einer Viertel an oder so.
Okay.
Aber wenn man da ein bisschen aufpasst, also ich habe zum Beispiel, als ich das ausprobiert habe, ich was mit einem ziemlich großen Durchmesser genommen.
Na gut,
das stimmt. Das hat so schön so geht's. Halt. Das sammelt sich halt dann an der Trennlinie, hat sich das Gas erst angesammelt und dann wirklich so in so blubartigen durch das Öl halt nach oben.
Ja, sehr cool. Ich bin auch gerade mal überlegen, man könnte das ja eigentlich auch theoretisch, wenn du irgendwie Sonnenblumenöl oder sowas nimmst, das ist ja relativ farblos, das könntest du dann ja auch theoretisch noch mit einem lipophilen Farbstoff auch entfärben, dann hast du ja sogar einen richtigen Lavalampeneffekt, sage ich mal. Wenn beide Flüssigkeiten etwas stärker gefärbt sind.
Eine unterschiedliche Farbe.
Ja.
Ich hatte halt jetzt nur rote Lebensmittelfarbe fürs Wasser. Das hat sehr schön funktioniert. Durch das, weil das Öl dann halt relativ klar war, das hat auch schon sehr gut aus.
Ja,
schön. Jetzt muss ich wieder in unseren Plan gehen. Ah! Da wir jetzt ja quasi, wir hatten diese Folge eigentlich für letzte Woche ja geplant. Von daher habe ich jetzt noch einen kleinen Nachtrag da reingefriemelt. Das war jetzt überall in den News, der Absturz von Air India 171. Mhm. quasi die Boeing 787-800, die nach dem Start leider verunglückt ist mit allen 242 Menschen an Bord. Gut, einer hat überlebt.
Sitzplatz 11a.
Und halt... ja, also ist wahrscheinlich, also so wie es sein größter Glück scheint ja zu sein, dass es direkt an einem Notausgang gewesen war. Ja, aber ja, auch noch am Boden, weil dieses Flugzeug ja dann in den Campus von so einem Medical College eingeschlagen ist, da auch noch relativ viel Zerstörung verursacht hat. Und ich habe, also das ist halt dann immer so, wie dieser Media-Cycle lostritt und direkt 50.000, also dann diese ganzen Experten, die sich dann aufstellen und sagen, ich will ja nicht spekulieren, aber, weil ich möchte da nur sagen, so richtig, also wir können jetzt etwa in 4 Wochen, man ist eine Woche weniger, also 3 Wochen, weil die ganzen Blackboxes sind geborgen, Boeing, die FAA und halt die indischen Behörden arbeiten da zusammen, da die Ursache so schnell wie möglich natürlich zu finden. Und in einem Monat kann man dann ungefähr mit dem Preliminary Report rechnen, also wo dann schon mal so das, was man bis dahin alles weiß, aufgelistet ist, alle Fakten, wo man quasi dann alle Fakten einmal gesichert da reinschreibt. Der vollständige Report, der kann Jahre auf sich warten lassen, also klar. So 1 bis 2 Jahre. Von daher ist das jetzt alles ein bisschen schwierig. Aber trotzdem finde ich es aus meiner Sicht, also es ist halt ein sehr großes Unglück, so viele Menschen, die da jetzt umgekommen sind. Aber es ist halt eigentlich jetzt so aus, also wenn man sich die Fluggeschichte anschaut, dass man so viele hochauflösende, in Anführungsstrichen, Aufnahmen von so einem Absturz hat, das ist gar nicht mal so lange erst möglich, dass man so viele Informationen, vor allen Dingen so kurz nach einem Absturz zur Verfügung hat, um sowas aufzuklären.
Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen Zufall, ne? Wenn so ein Ding in den Acker stürzt, da hast du halt einfach keine Kameras großartig, ne, die sowas filmen können. Und
da war wahrscheinlich ein Komponent halt, dass dieser Flughafen halt mitten in der Stadt war.
Naja, genau.
Ich möchte jetzt nicht von einem Glücksfall reden, weil das war halt auch ein großes Problem, dass er halt da ein besiedeltes Gebiet abgestürzt ist, aber
gut, ich meine, so Flugzeugabstürze sind ja immer, sage ich mal, Tragödien, weil auf einen Schlag halt so in der Regel ja meistens fast alle Insassen bei sowas sterben oder zumindest ein großer Anteil von denen. Aber letztendlich muss man ja doch nichtsdestotrotz auch immer wieder sich vor Augen führen, dass international gesehen trotzdem immer mal wieder solche Unglücke halt passieren. Fliegen um ein Vielfaches natürlich sicherer ist im Vergleich zum Individualverkehr mit dem Auto oder sowas. Ne? Also wenn du da dir die internationalen Todeszahlen anschaust, halt das ist... Naja, genau, das ist halt immer ein großer Einschlag, so ein Flugzeugabsturz, aber letztendlich, auch wenn da natürlich viele persönliche Schicksale hinterstehen, letztendlich im, sag ich mal, globalen Vergleich, was Todesursachen mit Transportmitteln angeht, eigentlich immer noch ein Witz in Anführungszeichen.
Ja, das auf jeden Fall. Also, für mich sind sowas immer, deshalb habe ich das jetzt hier auch angesprochen, weil ich werde das natürlich auch noch weiter verfolgen, wenn dann diese Berichte rauskommen. Weil wenn sich herausstellen sollte, dass es ein technisches Problem gab, dann wird natürlich wieder interessant. Ich tue mich mit diesen Sätzen immer ein bisschen schwierig, weil da so viel persönlicher Verlust dran geknüpft ist. Aber es ist natürlich dann schon interessant in dem Sinne, was schiefgelaufen ist. Diese Fehler müssen aufgearbeitet werden, um sie halt auch abstellen zu können. Also da ist es ja dann auch keinem damit geholfen, wenn man es unter den Tisch kehrt. Und ich finde es dann natürlich auch wichtig, das möglichst breit zu streuen und quasi allen zur Verfügung zu stehen. Weil je mehr Leute quasi das im Kopf haben, desto mehr kann man davon auch lernen. Wir wissen nicht, was dahinter steht. Es gibt ein paar Hinweise halt, aber das wird sich jetzt auch alles halt klären. Es ist halt auf jeden Fall kein normales Verhalten, dass halt so ein Flugzeug abhebt auf ungefähr irgendwas zwischen 600 und 650 Fuß steigt und dann einfach, wie man so schön sagt, Controlled Flight into Ground, so ein Event da passiert. Von daher, irgendeinen Grund muss es dafür geben. Und es, so wie es halt alles aussieht, es gab einen Mayday-Ruf, scheint es halt auch eher Richtung technischem Problem zu deuten, als dass da irgendein krimineller Hintergrund, sage ich jetzt mal, in welcher Art auch immer, da zugrunde liegt. Von daher, ja, sind wir mal gespannt, was dann da dabei rauskommt.
Ja, ja, ich bin gespannt, was du in einer der nächsten Folgen noch dazu erzählen wirst.
Ja, wie gesagt, mich hat das so aufgeregt, dass alle am Spekulieren sind. Ich finde das auch alles super interessant, diese ganzen Informationen zu diskutieren, aber ich möchte das dann hier nicht tun. Ich bin Fahrzeugtechniker und kein Luft- und Raumfahrtingenieur, mich interessiert das nur. Deshalb, wir gucken uns das erst an, wenn wir da was Handfestes haben.
Ja, ich meine, ist ja auch interessant, ne? Ich meine, letztendlich kann man das ja auch wie mit sowas umgegangen wird heutzutage, kann man das ja ein bisschen im Prinzip wie auch, zwar eine ungewollte, aber wie eine Studie sehen, ne? Also vom wissenschaftlichen Aspekt her. Du hast ein Messergebnis mehr oder weniger und musst dann gucken, wie es dazu gekommen ist. Und anhand dessen kannst du dann, gerade wenn es technische Defekte sind, ganz klassisch, wie es in der Wissenschaft ist, dich halt nach vorne irren, mehr oder weniger, und eben diese Fehler dann bei zukünftigen Sachen versuchen zu vermeiden, sofern das möglich ist. Ne?
Du musst. Das ist ja genau immer der Punkt, in den ganzen Ingenieurswissenschaften ist es immer, wir irren uns nach vorne. Jeder Fortschritt, jeder technische Fortschritt ist mit Blut geschrieben, quasi.
Ja, absolut.
Dass große Änderungen treten erst immer nach Katastrophen aus, weil letztendlich priorisierst du immer verschiedene Faktoren, und die zwei großen Spannungssphären sind immer Kosten und Sicherheit. Und Komfort, müsste man in der Automobilindustrie auch noch dazu stehen. Und die stehen immer ein bisschen in Konkurrenz miteinander. Natürlich versuchst du natürlich, die Sicherheit immer an erster Stelle zu stehen, aber wenn wir mal realistisch sind, ist es immer ein Spannungsfeld, halt, wie teuer darf es sein. Das ist überall. Das ist auch in meinem heißgeliebten Motorsport immer der Fall. Du kannst Motorsport natürlich unglaublich viel sicherer machen, aber dann müsstest du halt die ganzen Rennstrecken so teuer umbauen, dass sich das Ganze nicht mehr lohnt. Und von daher machst du genau so viel, dass du damit durchkommst, bis was passiert. Und dann änderst du es.
Natürlich.
Und genau das, was du auch gerade gesagt hast, mit dem, du hast dieses inhärente Rätsel jetzt, das ist so auch das, was ja mein Job ist. Du hast ein bestimmtes Fahrverhalten, ein Verhalten von einem Auto, das möchtest du entweder weiterentwickeln oder abstellen, und dann guckst du dir halt an, was das Auto beim Fahren macht, und das spricht ja nicht mit dir, und dann musst du halt anhand der Datengrundlage, die du hast, versuchen herauszufinden, was das Problem ist, wo das herkommt. Und dann viel interessanter, wie du es dann abstellst, weil nicht immer ist irgendwas kaputt oder sowas, sondern das ist ein grundlegendes Problem. Aber deshalb ist es sowas ja auch immer für mich so interessant. Ist es ein grundlegendes strukturelles Problem? Ist es menschliches Versagen, Fehlbedienung in dem Fall, oder irgendwas anderes?
So ist es.
Ja. Das soll es dazu gewesen sein. Das werden wir auf jeden Fall nochmal weiter besuchen. Möchtest du dann weitermachen?
Ja, sehr gerne. Also bei mir gab es in der Zwischenzeit tatsächlich gar nicht so viel zu berichten. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir in unser Haus umziehen werden. Das ist natürlich dann im Januar erfolgt. Hatten hier und da das ein oder andere Problem, unter anderem mit einem kleinen Wasserschaden und so Späßen. Das, was man sich dann halt kümmern muss, wenn das Haus einem selber gehört. und man das nicht auf irgendjemanden abwälzen kann. Aber gut, das ist jetzt alles geregelt und von daher passt das jetzt erstmal soweit und wir können uns hoffentlich auf einen noch weiterhin schönen und sonnigen Sommer freuen. Aber sonst gibt es bei mir eigentlich jetzt nichts so wirklich Berichtenswertes. Und deswegen würde ich auch eigentlich sagen, schauen wir uns direkt einmal an, was wir so alles mitgebracht haben. Was hast du denn vorbereitet jetzt für diese Folge?
An weiteren Dingen, ich habe mir ein kleines Paper zur aktuellen E-Mobilität rausgesucht. Das ist jetzt auch eigentlich relativ frisch. Und zwar ist das eine Übersicht über die aktuelle Studienlage zu Solid-State-Batterien. Weil ich das eigentlich immer ganz interessant war. Ich weiß, wir haben nämlich auch schon mal über Akkutechnologien gesprochen. Ja, aber da das jetzt gerade auch wieder so hart in den Medien ist, so dass es immer mehr Hersteller sagen, sie haben jetzt große Durchbrüche in dieser Technologie erreicht und in den nächsten Jahren wird das alles günstiger und besser. Und wir sind quasi am Ende des Regenbogens beim Topf mit Gold angekommen. Deshalb habe ich gedacht, gucke ich mir das mal an und schauen uns das an, wie da die aktuelle Lage ist, ob wir damit wirklich rechnen können oder was da beziehungsweise die Probleme sind, wieso haben wir das nicht schon. Dann die Turbo-News wieder, da gibt es ja momentan sehr viel. Le Mans dieses Wochenende ist 24 Stunden vom Nürburgring, Ende des Monats die 24 Stunden von Spa, der Kanada Grand Prix war und meine eigene Rennserie, in der ich teilnehme, der Virtual Endurance Championship, ist zu Ende gegangen mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, da wollte ich auch noch kurz drüber quatschen. Und dann habe ich noch einen kleinen Schwurbel mitgebracht. Der ist mir auf Instagram über den Weg gelaufen und ich musste lachen. Deshalb habe ich das mitgebracht.
Es kann sein, dass ich vielleicht das auf Instagram sogar auch gesehen habe. Ich bin gespannt, worüber du da erzählen wirst. Vielleicht kenne ich schon, aber ich find's, bin trotzdem gespannt, was du da uns mitgebracht hast.
Ich habe es unter der Überschrift sind sie hartnäckige Kalkablagerungen leid? Weil so wurde mir versucht, das zu verkaufen.
Ja, ich habe als Paper mitgebracht, was ich so schön genannt habe, Flavonoid-Fankurve. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht noch dran erinnerst, aber in der vorletzten Folge von Oktober letzten Jahres, Folge Nummer 52, ich glaube, wir hatten sie genannt Hirn in Rotwein, da hatte ich eben auch schon darüber erzählt gehabt, dass Flavonoide momentan der Shit, sage ich mal, sind, was Ernährung und sowas angeht, weil dem ganzen Kram ganz viele positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Und da habe ich jetzt eine Studie gefunden aus Brasilien, die das Ganze noch mal ein bisschen, wissenschaftlicher anschaut. Warum ich wissenschaftlicher sage, komme ich dann auch, wenn ich bei dem Punkt angekommen bin, zu, was da die Schwäche der bisherigen Studien und sowas war. Aber ich dachte mir, dass man da nochmal einfach ein bisschen das Ganze mehr oder weniger mit dem aktuellen Stand beleuchtet, wenn wir das Thema auch schon mal in der Vergangenheit hatten. Dann habe ich noch bei den News für Nerds einmal die Pillemann-Pille mitgebracht.
Aha.
Ja, nein, es geht nicht um Viagra, aber dazu kommen wir dann auch bei dem entsprechenden Thema. Und dann das, was ich eben schon als mögliche Diskussion angekündigt habe, habe ich genannt, kennst du Karl? Und da würde ich erstmal dir ein bisschen was zu erzählen und dann mit dir darüber diskutieren, wie da deine Meinung, sage ich mal, so als Nicht-Mediziner ist. Und dann, wie gesagt, eventuell, je nachdem, wie fortgeschritten dann die Zeit ist, wie lange wir dann schon gequatscht haben, hätte ich dann auch noch eventuell eine Causa Obscura. Und wenn es diese Folge nicht gibt, dann gibt es die nächste Folge.
Sehr schön.
Gut. Willst du anfangen?
Da ich mehr habe, würde sich das wahrscheinlich anbieten. Dann lass uns über Batterien sprechen. Ist dir so ungefähr klar, wie der Aufbau einer Batterie ist oder eines Akkumulators in dem Sinne? Weil Wir machen Kathode, ja den Anode, Unterschied zwischen wiederaufladbaren Batterien. Genau. Das ist eigentlich das, was dieser Grundaufbau, mit dem wir arbeiten können. Wir haben eine Kathode, eine Anode, zwischen denen bewegen sich die Ladungen. Und da wir die räumlich getrennt haben müssen, damit wir keinen Kurzschluss produzieren, aber trotzdem da ein Ladungsaustausch ja stattfinden muss, brauchen wir ein Elektrolyt, was halt die Elektronen leitet dazwischen. Eigentlich sind diese Elektrolyte immer so, naja, flüssig, in so einem Bleiakku ist es ja irgendwie immer so eine Säure, die man da so reinkippt. In Lithium-Ionen-Akkus, in diesen Pouchbags ist es immer so ein Gelee, so ein halt wie so, fühlt sich immer an wie so ein Kühlakku, aber Spicy-Kühlakkus.
Spicy-Kühlakku?
diese Elektrolyte in diesen Lithium-Ionen-Akkus, die sind sehr reaktiv, die mögen das nicht, das ist immer ein bisschen, das brennt, ist alles kacke, ist immer sehr gefährlich, wir kennen alle die Videos, wenn sowas dann brennt und sowas, eigentlich wollen wir das nicht.
Ja, schön rosa.
Und das Problem ist immer, also wir wollen, da wir diese Distanz wie über dem Kurzschluss ein bisschen aufhalten müssen, brauchen wir von dem Elektrolyt halt eine definierte Distanz. Und das leider limitiert uns ja dann ein bisschen dahingehend, wie platzsparend wir diese Akkus bauen können, weil eigentlich wäre es ja gut, diese Kathode und Anode so nah wie möglich aneinander zu kriegen, um Platz zu sparen, ohne dass wir quasi das isolieren zwischendurch, dass wir halt quasi dann keinen Ladungsaustausch mehr haben, dann wird es auch nicht mehr funktionieren, aber wir wollen sie nicht auch direkt aneinander klatschen, weil dann Kurzschluss, dann kriegen wir auch keine Ladung mehr raus. Aber halt so nah wie möglich. Also mit einem definierten Widerstand, dass das halt funktioniert. Und deshalb gab es relativ schnell schon die Ideen, dass man halt dann Feststoff zwischenpacken könnte, weil dann wäre das halt ein bisschen platzsparender, sicherer zu handhaben, also weil die Pouchbags können nicht mehr aufplatzen und dieses Elektrolyt da rausquillen. Es ist keine Gefahr, es muss nicht zwangsläufig ein Gefahrstoff sein. Aber das Finden dieses Materials, was da funktioniert, das ist ein bisschen schwierig. Und da sind zum Beispiel die großen Probleme, dass diese Feststoffe halt, die dafür in Frage kommen, das sind meistens irgendwas auf Kohlenstoffbasis oder halt Keramiken. Wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, Keramik und Kohlenstoff, das sind alles sehr bröselige Sachen.
Ja, und vor allem auch Sachen, halt, die du zum einen relativ schlecht dünn produzieren kannst, also ja zumindest Keramiken. Ne? Oder bin ich da einfach als
ich meine damit jetzt kein... Ich spreche jetzt nicht von Töpferwaren.
Ja, das ist mir klar, aber...
Du kannst die auch schon...
Ich meine, du kannst halt auch schlecht
halt irgendwie dünn machst, so... Wenn du werden sie sehr...
Ja, genau, dann werden die halt sehr, sehr brüchig, aber... Also,
ja.
Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie eine Keramik so dünn wie ein Blatt Papier, kriegt man das hin?
Ja, man kriegt es hin, aber unter sehr großen Herausforderungen. Man muss nämlich dann in einem richtig trockenen Raum, weil das da keine Wassereinschlüsse halt drin sind, die dann das platzen lassen können. Es muss halt also alles hoch rein. Du brauchst sehr viel Hitze und Druck. Und das sind alles also Herstellungsrandbedingungen, die sehr schwierig sind, um da halt auch reproduzierbar gleiche Qualität herzustellen. Weil das bringt dir ja nichts, wenn du halt, weiß ich was, 100 von diesen Platten, die du dann zwischen die Elektroden packst, produzierst, aber 95 von denen sind brüchig und weisen Fehler auf und und der Rest nur ist halt tauglich. Vor allen Dingen, weil du es dann noch testen musst. Und wenn du das dann nur zerstörend prüfen kannst, dann hast du auch nichts gewonnen. Was man sich da halt von verspricht, ist halt die höhere Sicherheit, dass er halt weniger Bumm macht, mehr Leistung bei mehr Energiedichte, dann halt weniger Gewicht,
warum mehr Reichweite.
Naja, weil du halt näher aneinander kannst.
Ach so, einfach nur, weil du quasi kleiner bauen kannst.
Wenn ich jetzt den gleichen, quasi die gleichen Properties an Elektrolyt in dem Fall haben würde. Bei dem Feststoff, die du dazwischen packen kannst, kannst du aber auch noch fancyere Kombinationen mit Germanium oder Kobalt, die sind sehr teuer und selten, aber damit kannst du halt quasi auch das Potenzial zwischen Elektrode und Kathode erhöhen. Das heißt, jede Zelle, also bei den Lipos sind das jetzt 3,2 bis 3,6 Volt, je nach Materialpaarung, kannst du dann diesen Wert erhöhen und dann brauchst du natürlich weniger Zellen, um die gleiche Energie zu erreichen.
Macht Sinn.
Ja, was noch ein großer Punkt ist, neben dem Material an sich, dass das schwierig zu produzieren ist und ein bisschen prätentiös ist, was du dir sicherlich vorstellen kannst, ist die Fläche zwischen dem Elektrolyt in dem Fall und den Elektroden an den Seiten. Weil das sind ja dann Platten jeweils, wenn wir es jetzt mal bildlich vorstellen, Platten mit jeweils einer Oberflächenstruktur, die wir einfach nur aufeinander legen. Da ja aber ein Elektrodenaustausch drüber stattfinden muss, wäre es sehr schlecht, da Luft zwischen zu haben. Weil Luft ist leider ein sehr guter Isolator. Das heißt, wir wollen, dass da keine Luft zwischen ist, dass es perfekt aufeinander liegt. Und das ist bei unterschiedlichen Materialien, die du so aufeinander legst, halt im mikroskopischen Bereich ja relativ schwer umzusetzen. Vor allen Dingen, dass das halt auch über die gesamte Lebensdauer so bleibt. Also es ist ja schön, wenn du es einmal produzierst, aber wenn die ein bisschen hin und her geschackelt sind, vielleicht ein bisschen mechanische Kraft bekommen und sich das dann separiert und die dann direkt wegschmeißen kannst,
ist blöd.
Dann ist dir halt auch nicht geholfen.
Ja.
Und das sind halt technisch sehr große Hürden, die umzusetzen. Vor allen Dingen nicht so stark halt im labortechnischen Ansatz, weil da kannst du die Umgebung kontrollieren. Du brauchst relativ geringe Stückzahlen und sowas. Aber für halt den Massenmarkt ist das immer noch eine ganz andere Sache, weil da musst du Produktion skalieren. Es muss günstig produziert werden, schnell produziert werden und vor allen Dingen zuverlässig. Also das, was ich genau gesagt habe, bei uns, als ich im Institut war oder sowas, du kannst halt 100 Proben machen und dann suchst du dir die 5 besten raus, mit denen du dann weiterarbeitest, weil du es halt nur halt in dem Maßstab brauchst. Aber in der Großserienproduktion ist das halt ist das nicht tragbar, dass das so ist. Das heißt, du musst deinen Ausschuss massiv reduzieren. Und das sind halt genau die Probleme, an denen man jetzt arbeitet. Also es ist nicht vielmehr das Problem, das technisch umzusetzen, sondern das so umzusetzen, dass das
für den Massenmarkt taugt.
Ja, es muss halt ja auch sicher sein. Du willst ja dann auch ein besseres Produkt haben als jetzt, das, was du jetzt hast. Wenn du dann sagst, ja, sorry, die kann super toll sein oder die geht nach 5 Minuten kaputt. Musst du halt oft genug austauschen und ausprobieren. Das wird sich kein Hersteller von irgendeinem Elektroauto ans Bein binden, wenn er dann 5-mal das Akku-Pack tauschen muss auf Garantie, weil da wieder irgendwelche Zellen Fehler haben. Und daran wird halt schwer gearbeitet, halt Materialpaarungen, die verträglicher sind, stabiler sind, zu erarbeiten. Das ist halt sehr viel Forschungsarbeit, weil es halt Materialphysik ist. Das heißt, du probierst ganz viele Materialpaarungen aus. Und dann musst du natürlich auch immer den Loop gehen, dass du dann wieder versuchst, das in der quasi Kleinserienproduktion, wie gut ist das in der Großserienproduktion? Und wenn das dann irgendwo auf dem Weg wieder failt, dann kannst du wieder von vorne anfangen. Und deshalb ist das einfach sehr zeitintensiv. Ich will jetzt damit nicht abstreiten, dass es die Silver Bullet quasi gibt, dass du auf einmal eins findest, was alles erreicht und perfekt funktioniert und dann haben wir es. Aber es ist halt, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und man trotzdem dieses Spannungsfeld hat, du willst die maximale Leistung, Sicherheit daraus haben, aber trotzdem auch eine Serientauglichkeit, dass das noch ein bisschen dauern kann, dass wir halt sagen können, so, wir haben die perfekte Materialpaarung gefunden, das funktioniert aber leider nur im Labor. Und dann müssen wir uns anders umgucken. Also, das dauert noch ein bisschen.
Schade. Ich dachte, du sagst jetzt,
nichtsdestotrotz wird weiter.
In 5 Jahren ist es soweit.
Nichtsdestotrotz wird dran Ja, genau das ist immer, alle erwarten immer, dass er sagt, wie lange dauert das? Das weiß halt keiner, wie lange es dauert. Es wird halt zunehmend Fortschritte da geben. Und ich würde auch sagen, dass wir es zuerst halt in einem kleineren Anwendungsfall sehen. Vielleicht wirst du es deutlich schneller in deinem Smartphone zur Verfügung haben, als in deinem Fahrzeug. Weil für dein Smartphone natürlich auch heutzutage ist was die Halbwertszeit eines Smartphones? Wie oft holen sich Leute neue Smartphones? Also ich bin da jetzt kein gutes Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, das halte ich auch für sehr unterschiedlich. Also es gibt ja die wirklich jedes Mal, wenn ein neues Modell rauskommt, sich da ein neues holen. Und das ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel dir Apple oder sowas anschaust, die haben ja mittlerweile nicht mal mehr ein Jahr zwischen den Modellen.
Ja.
Ja, oder gerade ein Jahr. Aber zum Beispiel, also ich muss auch einfach sagen, ich finde die neuen Dinger schon auch cool, aber ich muss sagen, ich bin einfach nicht bereit, so viel Geld für ein blödes Handy auszugeben.
Und nein, deswegen, natürlich ist das super kritisch, was auch Ressourcennutzung angeht. Und
also ich habe mir jetzt die letzten beiden Handys, die ich geholt habe, waren so, keine Ahnung, 3-4 Generationen vor dem aktuellsten Modell halt als refurbished. Und also ich habe jetzt aktuell, glaube ich, noch ein iPhone 11 Pro, meine ich, wäre meins. Und ich bin immer noch super zufrieden damit. Das unterstützt alles, was aktuell ist. Und ich habe das halt damals für irgendwie, ich glaube, 300 Euro geschossen, was ich immer noch viel Geld finde für ein Handy. Aber das ist was, wo ich sage, okay, das ist legit. Und ich werde das jetzt auch wieder so lange nutzen, bis es entweder, sage ich mal, technisch so weit überholt ist, dass ich sage, okay, jetzt braucht man was Neues. Oder bis halt irgendwas den Geist aufgibt, was reparaturtechnisch teurer wäre als ein neues refurbished.
Ich meine damit nur, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass wir das in dem Anwendungsfall quasi Smartphone für Power-User eher wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber halt für technisch affine Leute, die gerne an der Cutting Edge der Technik unterwegs wären, dass eher quasi einsetzbar ist oder auch eben rentabel einsetzbar ist, quasi in so einer Lebensdauer auf 1 bis 2 Jahre, als wenn du sagst, ich möchte das in ein Fahrzeug direkt packen, das tausende von Kilometern mit, weiß ich was, 2 Jahren Garantie abreißen muss. Das wird dann definitiv halt noch ein bisschen dauern. Deshalb meine ich, solange wir diese Technologien nicht in Bereichen sehen, wo halt nicht die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit so stark im Vordergrund steht, ist es, also so Technik wird nicht dann in diesen Bereichen debütieren.
Ja gut, aber nichts, auch wenn, sage ich mal, die Turnover-Zeit bei Handys und so wesentlich kürzer ist, aber selbst wenn irgendwie wenn da irgendwie das Ganze, ja, keine Ahnung, sage ich mal, im Durchschnitt 1,5 Jahre oder 2 Jahre oder sowas hält, wird sich das ja trotzdem kein Mensch holen. Oder was meinst du, was das für ein Shitstorm wäre, wenn die Leute mit einem neuen iPhone irgendwie nach 1,5 Jahren dastehen und die Batterie ist nichts mehr?
Das steht auf einem vollkommen anderen Stern. Das ist Marketinggedönse, das ist nicht mein Problem. Das war also nur meine Einschätzung dazu. Aufgrund von Produktzyklen und wie das werden wir das, also ich könnte mir vorstellen, dass das Richtung, also dass wir zwar Richtung 2030 damit rechnen könnten, dass das mal ausprobiert wird. Mit wie viel Erfolg kann ich allerdings noch nicht sagen. Es gibt natürlich auch schon einen Grund, weil der Erste, der es halt hinkriegt, das in den Markt zu bringen, natürlich einen riesigen Vorsprung hat.
Das stimmt.
Jetzt habe ich doch eine Zahl gesagt.
Tja, gotcha.
Wo ein Wille, da ein B. Okay.
Das ist immer so.
Das war das, was ich da...
Ja, ich bleibe gespannt, wann es dann wirklich soweit ist und was das gute Zeug dann kann. Gut.
Also das ist immer, es ist halt nicht, dass es eine Wunderwaffe ist oder sowas. Also du im Optimalfall merkst du als User ja keinen Unterschied. Naja, außer dass dein Akku länger hält, Gerät dünner wird. Also ich habe das jetzt mal auf das Smartphone runtergedummt. Also dass dein quasi, weil du kriegst ja dann, entweder kriegst du bei gleichem Volumen mehr Akkulaufzeit und eine längere Haltbarkeit, ohne halt, dass der Akku so schnell degradet. Oder die Geräte werden deutlich, also die Laufzeit bleibt die gleiche und das Gerät wird schlanker, dünner. Aber ansonsten merkst du ja nicht, es ist jetzt nicht so, dass du dann da, weiß ich was, wie Iron Man so einen kleinen Reaktor da mit dir schleppst.
Wobei das auch cool wäre.
Was auch cool. Oh Gott. Fusionsreaktor fürs Handy.
Genau.
Bitte. Sollte sich die Regierung auch in den Koalitionsvertrag schreiben? Hat das jemand verstanden, was ich damit meinte? Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Dass im Koalitionsvertrag steht, dass Kernfusion gefördert werden soll. Das ist schön und gut, haben aber noch ein bisschen, bis da irgendwas Nennenswertes passiert. Frag noch mal in 100 Jahren. Also man muss da jetzt auch immer noch weiter dran forschen und da Geld investieren oder sowas. Aber zu sagen, wir können das quasi gleich, wir können Kernfusion gleich, also gleich wie andere erneuerbare Energien, Solar- oder Windenergie fördern und dann ist unsere Energiekrise gelevelt, das ist halt naiv.
Nee, wenn wir darauf warten, dann ist der Klimawandel vorbei, bevor wir da sind.
Bis dahin ist die Kohle leer wahrscheinlich, so wenn wir mit dem Tempo weitermachen.
Aber oder so, ja.
Anderes Problem.
Das stimmt.
Dann gut, erzähl uns was über Weingehirne oder Flavoid.
Weingehirne.
Flanoid. Flavonid? Was steht da?
Flavonoid.
Was ist das? Erzähl mir.
Was ist das? Da hast du mir aber vor zwei Folgen nicht gut zugehört, wenn du das nicht mehr weißt.
Nein, ich habe es wahrscheinlich wieder vergessen.
Auch gut möglich. Ist ja leider schon ein bisschen her. Ich habe das Ganze Flavonoid-Fankurve genannt, weil eben, also ich meine, jeder weiß mittlerweile, dass, sage ich mal, aus medizinischer Sicht irgendwie mediterrane Ernährung, viel pflanzliche Produkte und sowas empfohlen wird. Der Grund dafür ist, dass besonders eben pflanzliche Nahrungsmittel sehr viele Polyphenole enthalten. Das ist eine sehr große Gruppe an Molekülen, die alle eine Gemeinsamkeit haben, dass sie einen Phenolring haben. Das ist, kennt man vielleicht, weiß ich, von Breaking Bad oder so, das ist dieser sechseckige Ring, den man öfters mal bei so Molekülzeichnungen oder sowas sehen kann. Mm-hmm. Und okay. Dieser sechseckige Ring hat jetzt so erstmal nicht direkt etwas zu bedeuten, aber Moleküle, die eben diese sechseckigen Ringe haben, diese sogenannten Polyphenole, kommen eben viel als sekundäre Pflanzenstoffe vor und haben dann entsprechend, wenn man die zu sich nimmt, positive Wirkungen auf den Körper oder sollen zumindest positive Wirkungen auf den Körper haben. Unter anderem Sachen, die sehr, also im Prinzip kann man sagen, fast alles Pflanzliche, was man zu sich nehmen kann, haben Polyphenole drin, ja, natürlich in unterschiedlichen Konzentrationen und auch, also wie gesagt, Polyphenole ist ein riesengroßer Pool an Molekülen. Das ist so wie ein Überbegriff Kunststoff, ne? Also wenn du sagst, das ist Kunststoff, das kann ja auch alles Mögliche sein. Und genauso ist es auch bei Polyphenol, ist erstmal nur ein sehr grober Umriss von vielen Molekülen, die da reinfallen könnten. Und es gibt auch Polyphenole, die giftig sind. Also nicht alles, was mit Polyphenol ist, ist direkt gut. Aber zum Beispiel in Obst, Gemüse, Samen, Nüssen, besonders auch grüner oder schwarzer Tee und eben auch Kaffee, Rotwein oder zum Beispiel Rohkakao. Das war nämlich das Thema jetzt vor zwei Folgen, wo es darum ging, dass Rotwein und Kakao gut sein soll durch die darin enthaltenen Polyphenole, zum Beispiel um Demenz oder sowas, das Auftreten davon zu verzögern. Sind eben Nahrungsmittel, wo das viel drin vorkommt. Und innerhalb dieser Polyphenole gibt es eben die Untergruppe der Flavonoide. Und die sind, wie gesagt, momentan so der Shit in der Ernährungsbiologie und Medizin, weil man eben sehr viele positive Eigenschaften diesen Stoffen zuschreibt. Um mal etwas konkreter zu werden, weil Flavonoide ist zwar nochmal etwas spezifischer als Polyphenole, aber auch bei den Flavonoiden gibt es diverse Moleküle, die in diese Gruppe reinfallen. Unter anderem gibt es da das Anthocyan oder Anthocyane, das ist auch wieder, gibt es mehrere Moleküle in der Gruppe, das das ist besonders enthalten in Obst, Beeren und Gemüse, weil das sind im Prinzip die Stoffe, die da dem Obst und Gemüse die Farbe gibt. Also zum Beispiel, Beeren, also der rote Beerenfarbstoff gehört auch in diese Gruppe rein. Dann gibt es noch die Lignane. Oder auch Phytoöstrogene genannt. Die kommen besonders viel in Samen, Nüssen und Getreide vor. Dann gibt es noch die Phenolsäuren, die besonders bei Kaffee- oder Vollkorngetreide zu finden sind. Und dann gibt es noch die Stilbene. Die kommen auch in Trauben, Beeren und Nüssen besonders vor und sind für diese Lebensmittel oder, sag ich mal, in der Natur als antimikrobielle Abwehrstoffe quasi gedacht. Also um die Pflanze bzw. die Früchte der Pflanze halt gegen Mikroorganismen zu schützen. Und bei den Stilbenen gibt es unter anderem das Resveratrol, heißt das Molekül. Und genau dieses Molekül ist quasi der Wirkstoff, wenn man so möchte, oder die Komponente, die besonders stark auch in Rotwein vorhanden ist, weshalb man ja sehr lange propagiert hat, dass so ein Glas Rotwein am Tag sogar gesund ist. Und da muss man wiederum sagen, ich wurde jetzt ja, ich glaube, vor in einem knappen Jahr oder so müsste es gewesen sein, hat ja auch die WHO die Empfehlung bezüglich Alkoholkonsum angepasst. Es war ja jetzt im Prinzip jahrelang so, dass die WHO gesagt hat bezüglich Alkoholkonsum, dass für erwachsene Männer, glaube ich, war es irgendwie eine Flasche Bier, also 0,5 Liter Bier mit 5% als ungefährlich angesehen wird. Und ich glaube, für Frauen waren das, glaube ich, 300 Milliliter oder sowas.
Pro und Tag oder?
Pro Tag, genau.
Okay.
Und ja, also war eigentlich eine ganz ordentliche Menge, wo die WHO gesagt hat, das ist okay. Und wie gesagt, jetzt, ich glaube, das war vor einem Jahr, also kann auch sein, dass es schon ein bisschen älter ist, die Empfehlung, haben die das Ganze revidiert und gesagt, es gibt eigentlich keine Alkoholmenge, die beim täglichen Verzehr als ungefährlich bewertet werden kann oder sollte. Und aufgrund dieser Änderung in der Bewertung streiten sich jetzt natürlich die ganzen Wissenschaftler aus dieser Sparte und hauptsächlich darüber, ist quasi dieses Resveratrol im Wein oder die Menge, die im Rotwein vorkommt, sind die gesundheitsfördernden Wirkungen so stark, dass quasi die schädlichen Wirkungen des Alkohols in einem Glas Rotwein dadurch quasi wieder gut gemacht werden, wenn man so möchte. Also ist quasi der Benefit von dem einen Stoff so hoch, dass es die negativen Aspekte des anderen kompensieren kann. Wobei ich auch das eine mystische Diskussion finde, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich glaube nicht, dass das so funktioniert, oder?
Nee, genau, weil das natürlich auch an unterschiedlichen Stellen angreift.
Ja.
Ich meine, und dann wiederum ist ja auch die Frage, kann man nicht diesen positiven Stoff auf andere Weise zu sich nehmen, ohne sich dafür ein Gift, sage ich mal, einzukaufen.
Ach, für mich hört sich das fast an wie so eine Rechtfertigung, so nach dem Motto, wie kann ich es rechtfertigen, Alkohol zu trinken? So ein bisschen so, also nach dem Motto, heute esse ich einen Schokoriegel, aber ich nehme eine Vitamintablette dazu, das cancelt sich dann aus. Hm. So, das, ja, okay.
Ja, und genau, weil eben jetzt Flavonoide und diese ganzen Polyphenole momentan so in sind, sage ich mal, hat sich eine Forschergruppe aus Sao Paulo sich einmal quasi die aktuelle Lage, die aktuelle Studiensituation angeguckt, besonders in Bezug auf die Wirkung von Polyphenolen und Flavonoiden auf das Auftreten vom metabolischen Syndrom und kardiometabolischen Erkrankungen. Metabolisches Syndrom ist einfach eine Kombination aus verschiedenen negativen, sage ich mal, Symptom- oder Erkrankungsspektren. Dazu gehört Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck, Arteriosklerose. Also es ist so ein ganzer Komplex, der halt ineinander greift und natürlich dann entsprechend im Laufe des Lebens zu diversen Erkrankungen und Problemen führen kann. Und da hat man eben geguckt, inwiefern sich da diese Polyphenole positiv darauf auswirken können. Und die haben bei der Analyse der bereits vorhandenen Studien herausgefunden, dass die zwar durchaus signifikante Ergebnisse bringen, aber die Aussagekraft ein bisschen einzuschränken ist von den bisherigen Studien, weil es sehr häufig horizontale Studien waren, also sprich einfach nur Momentaufnahmen man sich angeschaut hat und keine so richtig weder retrospektive noch prospektive Entwicklung beobachten konnte oder beobachtet hat. Und auch, dass die Kohorten meistens relativ klein waren, also eine relativ kleine Studienpopulation immer nur beobachtet wurde. Und man hat auch nicht wirklich unterschieden, welche Polyphenole wurden zu sich genommen. Also man hat primär einfach nur geguckt, was haben die Menschen gegessen, welches Obst, Gemüse und so weiter und wie war da der Polyphenolgehalt, aber man hat nicht geguckt, was für Polyphenole da genau drin waren. Und hier haben die dann letztendlich angesetzt und wollten eine längerfristige Studie quasi auf die Beine stellen oder eine längerfristige Analyse machen, wo man dann auch in Bezug eben auf dieses metabolische Syndrom schaut, wie sich da verschiedene Gruppen von Polyphenolen drauf auswirken. Dafür haben sie einen mehrjährigen longitudinalen Studienansatz gewählt mit sehr vielen Probanden tatsächlich. Es waren knapp 6.400 Personen aus dem öffentlichen Dienst in Sao Paulo. Und unter anderem hat man auch noch auf Daten zurückgegriffen von der sogenannten ELSA Brasil Studie. Die ist so ein bisschen vergleichbar, wenn ich das richtig umrissen habe, mit der Gutenberg-Gesundheitsstudie aus Deutschland. Also es ist eine Studie, wo über Jahre einfach eine große Gruppe von Menschen beobachtet wird. Und bei dieser ELSA-Brasil-Studie war das, die läuft seit 2008 und beobachtet eben die Inzidenz von chronischen Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Assoziation mit verschiedenen Risikofaktoren. Und das Schöne ist halt, dass man einen relativ langen Zeitraum überblickt und sehr große Populationen hat. Und bei diesen Patienten oder bei den Studienteilnehmern wird alles Mögliche erhoben. Also du hast einen riesen Wust an Daten eigentlich erstmal da erhoben und hast dann aber den Vorteil, dass auch wenn, sage ich mal, die natürlich einen primären Endpunkt für diese Studie mit eben diesen Stoffwechselerkrankungen gesetzt hatten, mit der Inzidenz, kannst du natürlich auch sekundär aus den Daten, die du gewinnst, dann noch weitere Schlüsse ziehen. Und da haben die sich, wie gesagt, eben knapp 6.400 Erwachsene angeschaut in Bezug auf deren Konsum von Polyphenolen. Und da hat sich gezeigt, dass wenn man sich die Gesamtpolyphenolaufnahme anschaut, haben die Population in drei Gruppen eingeteilt. In eine Gruppe mit geringer Polyphenolaufnahme, eine mit mittlerer und einer mit hoher Polyphenolaufnahme. Und in der Gruppe von denen mit der mittleren und der hohen Polyphenolaufnahme hat sich gezeigt, dass das Risiko für das Auftreten von einem metabolischen Syndrom um 22 bzw. 23 Prozent reduziert wurde bei dem Beobachtungszeitraum, auch mit einer statistischen Signifikanz. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, kann ja auch andere Ursachen haben, müssen ja nicht die Polyphenole sein. Das haben die natürlich beachtet und entsprechend die Daten soziodemografisch und bezüglich der Ernährung und Lebensstilfaktoren sowie Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsroutine und sowas bereinigt. Ja, also, dass man das Ganze gematcht hat, um zu gucken, ob das, ob der eine nur einfach, sage ich mal, gesünder ist, weil er viel Sport gemacht hat oder eben, weil er wirklich viel Polyphenole zu sich genommen hat. Und da haben sie dann auch nochmal entsprechend genauer hingeschaut und man konnte dann feststellen, dass besonders eben bei diesen Flavonoiden und auch bei den bei der Phenolsäure und den Lignanen signifikante Assoziationen bezüglich eben der Aufnahmemenge und des Auftreten eines oder eher des Nicht-Auftretens eines metabolischen Syndroms bestand. Wie die das letztendlich gemessen haben, das Auftreten eines metabolischen Syndroms, ich habe eben schon gesagt, dazu zählen verschiedenste Symptome wie eben oder verschiedenste Erkrankungsbestandteile wie Diabetes, Adipositas und so weiter. Die haben einmal das viszerale Fett gemessen. Das viszerale Fett ist nicht das oder nicht zwingend das, was man bei Männern zum Beispiel als Bierbauch sieht, ja, sondern das ist das Fett, was direkt um die Organe sitzt. Also das kann man von außen oder sage ich mal so, wenn du dir dicke Männer anschaust, weil, also ich nehme jetzt mal explizit Männer, weil da kann man es am schönsten sich, sage ich mal, vom inneren Auge visualisieren. Da gibt es ja zum Teil Männer, die haben, sage ich mal, haben einen dicken Bauch, der hängt aber relativ nach unten. Ja, der ist wirklich, sage ich mal, schwabbelig auf gut Deutsch gesagt. Ja, und es gibt ja auch Männer, die haben so eine richtig pralle Trommel, mehr oder weniger.
Ja.
Und die, okay, bei denen der Bauch quasi hängt, ja, da ist das eher, also man kann das nicht pauschal sagen, ne, aber sag ich mal, um das grob zu visualisieren, da wo es hängt, das ist eher subkutanes Fett, ja, also das, was direkt unter oder was mehr oder weniger zwischen Haut und der Bauchdecke liegt. Und das viszerale Fett, das ist halt das, was quasi unter der Bauchdecke zwischen den Organen, also zwischen Leber, Darm, Magen, Milz und so weiter, was halt alles im Bauchraum vorhanden ist, was da zwischen den Organen liegt und das dann entsprechend eigentlich nur polstern soll, aber irgendwann ist halt zu viel und dann drückt sich halt der Bauch so prall nach vorne. Und man weiß auch aus Studien, dass tendenziell das viszerale Fett, was, sage ich mal, anderweitige Gesundheitsrisiken angeht, schlechter ist. Ja, also dick ist okay, nicht gleich dick, wenn man so möchte. Ja, auch wenn, wenn quasi der Gesamtfettanteil eines Menschen gleich sein kann, hat der eine nichtsdestotrotz eventuell ein höheres Risiko, kardiovaskulär zu erkranken, als der andere.
Also hättest du mich das jetzt gefragt, hätte ich wahrscheinlich intuitiv das auch gesagt, weil, also ich stelle mir das jetzt vor, wenn das quasi innen und dann so, da wird ja ein Druck wahrscheinlich auch dann ausgeübt auf die Organe und das klingt nicht besonders
gesund. Ja, wobei der Druck ist da
grundsätzlich nicht gesund.
Ja, wobei der Druck ist da nicht der relevante Faktor. Man hat auch mein Wissensstand zumindest, das habe ich jetzt nicht nochmal explizit recherchiert, aber meines Wissens nach hat man die genauen Mechanismen, warum das viszerale Fett so viel ungesünder, sage ich mal, ist als das subkutane Fett, hat man, glaube ich, noch gar nicht so richtig abschließend geklärt. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Aber das ist zumindest mein Wissensstand, dass man da eben noch nicht genau weiß, was da die Sache ist. Genau, neben diesem viszeralen Fett hat man auch noch untersucht den Taillen-Hüft-Umfangsverhältnis, diastolischen und systolischen Blutdruck, Triglyceride, also Blutfette letztendlich, das C-reaktive Protein, das ist ein Entzündungsmarker im Blut, ja, und wenn man den chronisch erhöht hat, das kommt auch durch eben metabolisches Syndrom, weil einfach Fettgewebe auch zu so einer, mehr oder weniger nicht akuten, aber zu so einer chronischen Entzündungsreaktion im gesamten Körper führen kann einfach. Und eben noch die Klassiker wie LDL und HDL-Cholesterin, hat man vielleicht auch schon mal gehört, das Low-Density-Cholesterin und das High-Density, das sind zwei verschiedene Cholesterine. Das LDL wird immer als das böse Cholesterin bezeichnet, das HDL mal als das gute, wobei man das auch mittlerweile weiß, nicht mehr so pauschal sagen kann, aber man weiß, wenn man im Verhältnis mehr HDL als LDL hat, ist das in Anführungszeichen gesünder. Ne? Wenn beides exorbitant hoch ist, ist es auch wieder nicht gesund. Aber das sind alles Marker, die man sich da entsprechend angeschaut hat und hat eben bei diesen Markern dann festgestellt, dass die eben bei in der Gruppe, die viele Polyphenole und Flavonoide vor allem zu sich genommen haben, weniger ausgeprägt waren als eben in der Gruppe, die das nicht getan haben. Was sie allerdings auch direkt noch bei dieser Studie wiederum limitierend sagen, ist natürlich, auch wenn das Ganze in der Analyse bezüglich Lebensstil und sowas so gut es ging bereinigt wurde, um da irgendwelche Confounder auszuschließen, ist es natürlich nichtsdestotrotz so, dass ein Mensch, der viele Polyphenole zu sich nimmt, ja, also sehr viele Pflanzenstoffe zu sich nimmt, höchstwahrscheinlich natürlich einen anderen Lebensstil führt in Bezug auf halt Achtsamkeit bezüglich der Gesundheit und körperliche Aktivität und generell, sage ich mal, gesundheitsförderliches Verhalten im Vergleich zu einem, der halt, auf gut Deutsch gesagt, nur zu Meckes rennt. Ja, und das haben sie zwar versucht, so gut es geht, rauszurechnen, aber das kannst du natürlich in einer Studie immer nur begrenzt realisieren, solche Störfaktoren rauszurechnen. Was auch immer noch unklar ist in diesem Gesamtkonstrukt ist, wie genau das Zusammenspiel ist zwischen polyphenolreicher Nahrung und auch deren Bioverfügbarkeit. Ne, weil die bei dieser Studie haben die ja nicht im Blut, jetzt sage ich mal, den Polyphenolgehalt gemessen bei den Probanden, sondern haben geguckt, was haben die an Nahrung zu sich genommen und dann anhand von Nahrungsanalysen und Datenbanken geguckt, was weiß ich, eine Zucchini hat so und so viel Polyphenole und die Tomate hat so und so viel und haben das dann entsprechend umgerechnet, wie da die Aufnahme war. Aber man weiß nicht, noch nicht abschließend, wie überhaupt die Bioverfügbarkeit ist von diesen Polyphenolen in verschiedenen Nahrungsmitteln. Also es kann sein, jetzt nur mal beispielhaft, ich weiß nicht, ob das der Realität entspricht, jetzt irgendwie eine Tomate hat, was weiß ich, 100 Milligramm Phenolsäure oder sowas auf 100 Gramm Tomate und eine Zucchini hat nur 50 Milligramm auf 100 Gramm und da kann es aber sein, dass diese 50 Milligramm in der Zucchini viel bessere Bioverfügbarkeit haben, also vom Körper viel besser aufgenommen und verwertet werden können als bei der Tomate. Ne? Also deswegen weiß man auch nicht, inwiefern da, wenn man so möchte, diese Lebensmittelmatrix, wenn man so möchte, im Gesamtkonstrukt eine Rolle spielt. Genau, und was natürlich auch noch zu beachten ist, das ist eine Studie jetzt aus Sao Paulo in Brasilien entsprechend. Deswegen kann man, weil da eben nur brasilianische Menschen eingeschlossen wurden, ist natürlich die Frage, inwiefern das auf andere Regionen der Welt übertragbar ist. Ne? Weil man definitiv weiß, dass natürlich durchaus da Unterschiede je nach Herkunft der Genetik und sowas bestehen, jetzt sage ich mal, ob jetzt Asien, okay, kaukasisch oder südamerikanisch. Und deswegen ist, also es ist unwahrscheinlich, dass es jetzt, sage ich mal, bei Asiaten komplett anders ist als jetzt bei den Brasilianern, aber
man kann's
da
nicht
gibt
sagen.
Es durchaus Unterschiede. Ja. Man weiß ja auch, dass es Erkrankungen gibt, die, was weiß ich, zum Beispiel in Afrika viel häufiger vorkommen als in Europa. Ne? Und da weiß man auch, dass es halt genetische Faktoren sind, die dafür sorgen, dass das eben so ist. Und deswegen ist diese Studie jetzt nicht eins zu eins zum Beispiel auf Deutschland oder Europa übertragbar, aber ist zumindest schon mal ein guter Anhalt dafür, dass man jetzt wirklich mal eine longitudinale Studie hatte, die auch zeigt, dass das, was man bisher aus diesen horizontalen Studien gesehen hat, dass das nicht nur quasi ein Trend ist, sondern dass da wirklich was dahinter zu stecken scheint.
Ich, also habe noch die Frage, wie wurde da oder wie sehr würdest du sagen, ist da der Einfluss unterschiedlicher Ernährung? Weil jetzt, ich war jetzt erst vor kurzem ja in Brasilien und das ist schon was vollkommen anderes wie so die durchschnittseuropäische oder halt auch in dem Sinne asiatische Ernährung. Und das hörte sich jetzt ja schon an, als könnte das einen Einfluss haben. Gerade hier mit den Cholesterinen und sowas.
Ja, ja, definitiv. Ne? Also wie gesagt, die haben ja geguckt bei der Ernährung und diese Kohorten gebildet, wo eben entweder wenig Polyphenole, mittel viel oder sehr viele oder ein höherer Prozentsatz aufgenommen wurde. Und das war ja auch das, was ich gesagt hatte. Die haben zwar versucht, generelle Lebensstilfaktoren rauszurechnen, aber jemand, der eben in dieser Kohorte mit den vielen Polyphenolen drin ist, der wird natürlich, was weiß ich, nicht so viel Fleisch zu sich nehmen, wie jemand, der in dieser niedrigen Kohorte drin ist. Deswegen ist das definitiv so, dass generelle Ernährungsstile da mit der Hauptfaktor sind. Ne? Und deswegen wird ja auch immer empfohlen, sich eben diese klassische mediterrane Ernährung zuzuführen, wo eben besonders ungesättigte Fette sind, eben viele pflanzliche Nahrungsmittel und diese ganzen Geschichten, die dann entsprechend sich positiv auf den Körper auswirken.
Mhm. Okay.
Ja, das war es soweit.
Wow. Ich habe wieder einiges gelernt. Aber es ist, aber wie auch immer bei deinen Themen, es ist so nach dem Motto so, ja, prinzipiell, aber kommt drauf an.
Ja, ja, das ist halt immer, sag ich mal, das Problem generell in der Medizin ist halt, du hast den Faktor Mensch. Und wir Menschen sind halt einfach, oder jetzt nicht nur wir Menschen, aber generell, sobald du mit Lebewesen forschst, hast du halt ja einfach so viele Faktoren, die ineinander greifen. Und ich meine, wir wissen extrem viel schon, wie Sachen miteinander interagieren und funktionieren, aber wir wissen bei weitem noch nicht alles. Genau, also ja, da wird es auch noch Faktoren geben und es wird auch, sag ich mal, wenn du jetzt nochmal 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft schaust, da werden bestimmt Forscher dann da sitzen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, oh mein Gott, warum haben die das damals gemacht? Das ist doch vollkommen klar, dass das schlecht ist.
Ja, das, also der Illusion darf man sich nicht hingehen, so wie wir auf die Vergangenheit zurückgehen und denken manchmal so, was zum Teufel wird das im gleichen, also wird das über quasi aus in der Zukunft auf jetzt quasi das Gleiche sein.
Ja, ich sag nur
mal kurz, bei manchen Sachen gucken wir jetzt schon auf die. Ja, genau. Wobei bei manchen Sachen schauen wir jetzt schon auf die Gegenwart und denken wir uns, das könnte sich Satire nicht ausdenken.
Ja, das stimmt.
Never mind. dann mache ich nahtlos weiter mit den Turbo News, oder?
Yes, please.
Oh, Le Mans. Es war mir ein Fest. 24 Stunden von Le Mans. Ich hatte großartigen Spaß, mir das anzuschauen. Ich habe ja dann auch das Glück, dass ich ein, zwei Kontakte habe, die dann da arbeiten dürfen und dann mal so ein paar Insider-Informationen nachkriegt. Aber es ist unglaublich schön zu sehen, die Begeisterung, die das auch quasi in den Medien auslöst, dass du halt mit den ganzen Hypercars, es gibt so viel, also es gab so 42 Starter und halt irgendwie 20 Hypercars. Nee, ich erzähle Scheiße, es waren 60 Starter. Sondern wenn wir 20 Hypercars, 20 GTs und ein bisschen weniger LMP2s. Es war großartiger Fun, es anzuschauen. Das Treppchen war bis zum Schluss nicht geklärt. Also Platz 1 bis 4 waren so dicht aneinander, man konnte es nicht sagen. Man konnte dann irgendwann sagen, dass ein Ferrari gewinnen wird, aber welcher konnte man nicht? Es hat dann der privat eingesetzte Alf Corse Ferrari mit Robert Kubica, Yifaye und, oh jeez, jetzt habe ich den letzten vergessen.
Oh no. Macht nichts, er wird es dir nachsehen.
Egal. Die haben halt gewonnen. durch einen Mammutstint auch zum Schluss von Robert Kubica. Der saß unglaublich lange im Auto. Man darf maximal 4 Stunden am Stück da drin sitzen. Und zwischendurch war sich Lina Gate, das ist eine Ex-Audi-Renningenieurin, die da quasi Expertin war bei dem Kommentar, gar nicht sicher war, wie sie das, also das musste, dass das genau passt mit dieser Maximum Drive Time. Und das ist da, also quasi dann noch zum Schluss, das so abzureißen, unglaublich beeindruckend. Und es war sehr schön anzuschauen. Warum ich das aber eigentlich aufgenommen habe, ist jetzt nachträglich, dass einer dieser Ferraris, die Nummer 50, nämlich disqualifiziert wurde nachträglich. Das war leider der, also was heißt leider, es war der, der auf Platz 4 ins Ziel gekommen ist, die Nummer 50. Die wurde disqualifiziert, weil bei dem Post-Race-Scrutineering festgestellt worden ist, dass der Heckflügel den Compliance-Test nicht bestanden hat. Was heißt das? Also die
Innenflügel
bei der Formel 1 müssen auch bei der WEC auch die Flügel bei bestimmten Gewichten, die angelegt werden, halt Kräften, die in Richtungen wirken, dürfen die bestimmte also Deflection, also da darf sich nur einen bestimmten Art verformen oder einen bestimmten Wert verformen. Und dieser Heckflügel hat das halt nicht getan, hat sich zu viel verbogen und demnach wurde das Auto disqualifiziert. Hat sich rausgestellt, in der Mitte sieht man bei diesen Autos ja immer so einen Schwanenhals, nennt man das, quasi in der Mitte, also die sind ja links und rechts am Auto befestigt, in den Endplatten, und in der Mitte ist meistens auch noch so ein Aufstandspunkt, der dann in der Mitte runtergeht und dann an dieser Sharkfin endet. Und das, dieser Haltepunkt ist mit 4 Schrauben normalerweise an diesem Flügel befestigt. Diese 4 Schrauben haben allerdings gefehlt. Bei dem Nachfragen bei Ferrari, was dann da Phase ist, ist wohl rausgekommen, dass in der Nacht wohl ein Mechaniker bemerkt hatte, dass da eine Schraube fehlt.
Und hat sich gedacht, mache ich die eine auch noch raus.
Da waren halt 4, so, ne? Aber Ferrari wusste von einer Schraube, die fehlt, aber es war anscheinend keine mehr drin. Und so kann dieser Flügel halt dann nicht das schaffen. Was ist das Geschmäckle dabei ist halt, also zum einen ist das halt ein Sicherheitsding, weil wenn halt so ein Flügel sich, das ist halt Carbon, wenn das sich zu sehr verbiegt, dann bricht das und zerfleddert. Und dann hast du erstmal sehr viel Carbon, das über die Strecke fliegt. Allerdings hat das Fahrzeug dann auch auf der Hinterachse auf einmal dann keinen Abtrieb mehr. Und dann fahren diese Autos nicht mehr besonders gut um Kurven. Also schon noch, aber halt rückwärts zuerst. weil die sich dann einfach drehen, weil du halt auf der Hinterachse.
Und dafür sind die meisten Rennautos nicht konzipiert.
Ja. Allerdings kann man auch noch sagen, es gibt ein leichtes auch ein anderes Thema, das könnte auf den langen Geraden, die ja Le Mans hat, wenn sich da, ähnlich wie in der Formel 1 die Diskussion mit diesen Flexi-Wings, wenn sich der Flügel da einfach durch die hohe Luftbelastung wegbiegt, vermindert das natürlich den Luftwiderstand. Das heißt, du könntest dann da noch ein paar zusätzliche kmhs rausholen. Also ich würde sagen, unglücklich für Ferrari, weil wenn man dann 24 Stunden durchgefahren ist, 4. Platz geholt hat, dann wegen sowas disqualifiziert zu werden, ist halt schon ärgerlich. Aber mit einem leichten Geschmäckle, wie man so schön sagt.
Ist das.
Und deshalb, ich war so über Le Mans gehypt, weil unser Saisonabschluss in der Virtual Endurance Championship war ja auch Le Mans. Und da sind wir dieses Jahr im 3. Anlauf quasi das erste Mal durchgefahren, die 24 Stunden. Auf einem 10. Platz. Das hat uns sehr gut gefallen. Wir haben das sehr gefeiert und ich bin noch immer noch sehr zufrieden damit. Das wollte ich nur sagen, so mein kleiner Stolz. Und das 3. Thema, ich habe ja Kanada Grand Prix. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast.
Ich muss sagen, schändlicherweise habe ich diese Saison, obwohl die, glaube ich, echt interessant ist, fast nichts mitbekommen. Ich hatte einfach keine Zeit und keinen Nerv.
Das mit dem Interessant kann ich definitiv bestehen. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, so vom Rennen schauen war der Kanada Grand Prix jetzt eher so mit. Also gerade so was vorne rumfahren anging. Es gab gute Einzelsituationen. Aber der einzige eigentliche Knackpunkt war, dass gegen Rennende die zwei McLarens immer näher aneinander gekommen sind. Und für alle, die das nicht auf dem Laufenden haben, momentan.
Stimmt, die sind sich in die Karre gefahren, glaube ich, oder?
Und Lando Norris, die zwei McLaren-Fahrer auf Platz 1 und 2 in der Weltmeisterschaft. Und die sind immer näher aneinander gekommen. Und dann hat Lando Norris versucht, durch Oscar Piastri durchzufahren. und if you don't no longer go for the gap that exists, you are no longer a racing driver. Nur leider muss ich Herrn Norris da sagen, da war halt keine Gap. Und das hat leider, das hat dazu geführt, dass der Norris halt ausgeschieden ist. Piastri hatte meines Erachtens unglaubliches Glück. Musste zwar präventiv nochmal den Reifen wechseln, weil durch den Kontakt weiß man ja nie, was da drin ist, aber dadurch, dass da ein Safety Car auch war, ist das halt konsequenzlos für ihn geblieben, was die Position angeht. Aber ja, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, don't hit the other car, wie man so schön sagt. Teaminterne Kollisionen sind immer unschön, die Papaya Rules. sie haben beide sehr gut daran getan, dass, wie sie das gelöst haben. Norris hat das sofort auf seine Kappe genommen und Piastri hat auch gesagt, ja, alles gut, alles tutti. Ist ja nichts passiert, außer also für ihn. aber ja, das kann man so als erstes Zeichen werten, dass da jetzt Gloves off.
Ja, spannend. Schauen wir mal, ja, was daraus noch wird. Gut, dann mache ich auch direkt.
Also wir haben noch nicht mal Halbzeit.
Ja, deswegen, umso besser.
ja, das stimmt, ja. Dann machen wir nahtlos weiter mit den News for Nerds. Wir
brauchen genau
dafür so Jingle.
Ach, bloß nicht. Das hatten sie beim MINT-Korrektor auch mal, das war fürchterlich.
Das stimmt, ja.
Nee, genau, ich mache direkt weiter mit meinen News for Nerds. Ich habe auch gesehen, wir sind schon bei 1 Stunde 20 fast mittlerweile, die wir aufnehmen. Deswegen werde ich mich auch ein bisschen sputen. Nichtsdestotrotz, erstmal eine Frage an dich. Wie viel ist bei dir noch bezüglich Verhütung aus Sexualkunde vorhanden?
Was heißt wie viel?
Ja, an wie viel erinnerst du dich dann noch? Was gibt es so alles an Verhütungsmethoden?
Also, man kann das unterteilen, glaube ich, in physische und chemische Verhütungsmittel.
Sehr schön,
ja. Zum einen halt, sehr schön, hat jemand auch gehört. Also zum einen halt, also physisch im Sinne von, das ist eine physische Barriere. Bekanntestes Mittel, das Kondom quasi.
Genau.
Und auf der anderen Seite chemische, bekanntestes Mittel, halt Hormonpräparate, die den Eisprung verhindern.
Ja, wobei, da kann ich direkt dazwischen greifen, man unterscheidet eigentlich dann nochmal in chemische und hormonelle. Aber prinzipiell
Okay. Hast du schon recht. Weil ich wollte dich jetzt nämlich gefragt haben, wenn du nämlich so halt so eine Spirale, das ist ja quasi so eine Kupferspirale, das ist ja nicht hormonell, aber das wäre dann ja irgendwie auch chemisch, oder nicht? Weil physisch, also ist es ja nicht. Oder wie würdest du das
nennen? Nee, genau, also oh Gott, da bin ich tatsächlich jetzt auch überfragt, zu was das offiziell gezählt wird, aber du hast vollkommen recht, das ist nicht, wobei man da auch unterscheiden muss, Spirale ist ja nicht direkt Spirale. Du meinst jetzt die Kupferspirale, ne? Also die ist quasi Spermizid mehr oder weniger, wenn man so möchte, und funktioniert darüber. Und es gibt aber ja auch die Hormonspirale, ne? Und da bist du dann wieder bei einem hormonellen Kontrazeptivum. Ja. Also sehr schön. Ich bin begeistert von dem, was du da schon ausgeführt hast. Hast mit allem vollkommen recht. Es gibt vielerlei Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast, mechanische Barrieremethoden. Prominentes ist das Kondom. Es gibt aber auch noch Diaphragma, was quasi einfach wie so ein Deckel, wenn man so möchte, vor den Muttermund eingeführt wird. Es gibt ja auch noch das Femidom, ja, also das Kondom für die Frau, das vaginal dann eingeführt wird. Dann gibt es eben, wie du schon gesagt hast, die Kupferspirale, es gibt die Hormonspirale. Deutschland ist Pillennation Nummer 1.
was heißt Pillennation Nummer 1?
Das bedeutet, dass es im internationalen Vergleich eigentlich kaum ein Land gibt, wo so viele Frauen, die verhüten, mit der Pille verhüten. Wobei das eigentlich...
Ah, okay, also prozentual...
Genau. Wobei das eigentlich gar nicht mal im internationalen Konsens eigentlich die beste Methode ist, aufgrund von Nebenwirkungen wie Thromboserisiko und sowas. Deswegen habe ich auch nie verstanden, warum die Deutschen so ein Riesenfan von der Antibabypille sind. Aber egal, das ist auch wieder eine andere Baustelle. Aber wie du vielleicht so mitbekommen hast, die verhütenden Mittel betreffen eigentlich immer die Frau, wenn man jetzt mal vom Kondom absieht, was der Mann sich
anzieht. Jetzt weiß ich, in welche Richtung es geht. Okay.
Genau, weil es ist jetzt nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt muss ich gerade mal gucken, wann das hier publiziert wurde. Wo steht das? Genau, März 13. Also
Junge,
quasi brand new, hat da eine Forschergruppe einen Wirkstoff, der wie bei Studienmedikationen üblich, momentan den schnittigen Namen YCT-529 trägt.
Oh, das ist ja eingängig.
Genau. Haben einen Wirkstoff herausgefunden, der tatsächlich, sage ich mal, vielversprechendes Potenzial hat, um ein Kontrazeptivum zu werden, was der Mann tatsächlich einnehmen könnte. Mhm. Und zwar hat man geschaut erstmal, was man überhaupt beim Mann als Target, sage ich mal, nehmen kann für einen Wirkstoff.
Hätte ich dich nämlich auch gefragt.
Genau, weil da war nämlich bisher immer die Problematik, dass wenn man über die hormonelle Schiene gehen möchte, wie bei der Frau letztendlich, und dass die bei Männern wirklich brutale Nebenwirkungen einfach hatten. Okay. Es ging von Depressionen zu massiver Adipositas zu extremen Hypercholesterinämien. Also das waren wirklich Sachen, wo du gesagt hast, also da ist eine Vasektomie definitiv eine bessere Option oder gesündere zumindest, um zu verhüten.
Boah, wenn die Operation die bessere Alternative ist.
Genau. Deswegen, und das ist halt auch der Grund, warum es bisher da nichts gibt. Ne? Also das ist nicht, weil, gut, ich meine, es ist tatsächlich auch nochmal ein psychologisches Thema, weil sich aus irgendeinem Grund viele Männer entmannt fühlen, wenn sie verhüten müssen quasi statt der Frau, was ich absolut albern finde und eigentlich in der heutigen Zeit.
Aber das ist auch
Zeit
wieder sehr männlich,
Thema.
Oder?
Ja, genau. Also, aber für mich nicht nachvollziehbar, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Aber deswegen ist da die Forschung vielleicht auch nicht ganz so schnell gewesen, wie sie hätte sein können. Aber das ist jetzt eben das erste Target, wo man beim Mann dran kann, weil die haben, wie so oft, bei Mäusen erstmal geschaut, was man als Target nehmen kann. Und da haben sie den Retinolsäurerezeptor Alpha als potenzielles Target eben ausgemacht, wo sie herausgefunden haben, bei sogenannten Knockout-Mäusen, also das sind Mäuse, wo im Prinzip das Gen für die Produktion von diesem Rezeptor durch CRISPR-Cas ausgeschaltet wird. Und da hat man halt festgestellt, dass die Mäuse komplett gesund waren und auch normale Lebenserwartungen sowas hatten, aber halt komplett unfruchtbar waren. Und deswegen hat man dann entsprechend versucht, einen Wirkstoff zu entwickeln, der auch in Form einer Tablette aufgenommen werden kann, also oral aufgenommen werden kann, und der eben diesen Rezeptor halt blockiert, kompetitiv. Und dann bei Mäusen hat das tatsächlich sehr gut funktioniert. Da hat man letztendlich es geschafft, durch die Gabe von diesem Wirkstoff in den 4 Wochen Beobachtungszeitraum eine Schwangerschaft mit einer Effektivität von 99% zu verhindern. Man hat auch schon weitere Tests danach gemacht an Affen, wo auch innerhalb von 2 Wochen die Anzahl der Spermien drastisch gesunken ist und eine kontrazeptive Wirkung eintrat. Und es gab auch schon eine erste kleine Studie am Menschen mit 16 Probanden, 8 Kontrollgruppe, 8 Therapiegruppe, wo auch tatsächlich gezeigt wurde, also das war jetzt erstmal eine primäre Verträglichkeitsstudie und keinerlei, zumindest aktuell, Nebenwirkungen wurden dabei beobachtet. Also von daher ein vielversprechender Kandidat, und die sind jetzt eben momentan dabei, die Phase 2 und 3 Studien zu designen und zu konzipieren, wo es dann eben wirklich darum geht, in größeren Populationen zu schauen, wie gut funktioniert das Ganze bei Menschen. Aber finde ich eine sehr interessante Neuerung, muss ich sagen, dass da jetzt ein doch relativ vielversprechender Kandidat ist. Und ich werde auch versuchen, das im Auge zu behalten. Das ist bei so anfänglichen Sachen manchmal nicht einfach, weil dann kriegt auf einmal der Wirkstoff einen Namen. Und wenn ich dann nach YCT suche, finde ich das auf einmal nicht mehr. Aber ich werde mich bemühen zu beobachten, wie es da weitergeht. Aber ich bin mir auch sicher,
wenn das wirklich... sicherlich einen kriegen, weil damit kann es ja nicht weitergehen.
Ja, genau. Also, aber sagen wir so, ich bin auch zuversichtlich, wenn das wirklich durch die weiteren Studien weiter so positiv laufen sollte, werden wir definitiv in Nachrichten davon hören. Also,
das hört sich echt an einem großen Ding an.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, muss man sagen. Genau. Und kommen wir zu dem zweiten Punkt von meinen News für Nerds. Den habe ich so schön genannt. Kennst du Karl? Und an dich die Frage. Kennst
Karl, du Karl heißt bei uns das. Ja, unser Hörsaalzentrum in Aachen heißt Karl.
Gut, das ist nicht der Karl, den ich meine. Nein.
Und ich kenne den Karl von Lamas mit Hüten, aber ich glaube auch nicht, dass der.
Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, hast vollkommen recht. Nee, in diesem Fall steht Karl für die kommunale Abwasserrichtlinie. Unspektakulär okay, cool. Erstmal. Aber da wurde jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine neue EU-Richtlinie zur Behandlung von kommunalem Abwasser herausgegeben. Und die hat es in einer Hinsicht in sich, weil es nämlich da unter anderem darum geht, Klärwerke haben momentan zur Aufbereitung von Abwasser drei Klärstufen, ja, um das Wasser entsprechend zu reinigen. Es geht jetzt gar nicht darum, wie diese ersten drei Stufen genau aufgebaut sind und funktionieren. Am Ende kommt auf jeden Fall wieder Trinkwasser raus nach diesen drei Stufen, aber diese neue EU-Richtlinie sieht vor, dass noch eine vierte Klärstufe quasi hinzugefügt wird. Und diese soll letztendlich zur Aufgabe haben, Mittel, die in geringen Spuren nur im Wasser enthalten sind, auch zu eliminieren. Und da geht es vor allem um Medikamente und Medikamentenstoffwechselprodukte. Weil einfach, je, sage ich mal, fortgeschrittener die Medizin wird, je mehr Medikamente wir haben, um verschiedene Erkrankungen oder sowas zu behandeln, desto mehr Medikamente selber als auch deren Stoffwechselprodukte hast du natürlich, weil die irgendwann ausgeschieden werden müssen, auch im Abwasser drin. Und das sind halt zum großen Teil sehr spezifische Moleküle, die entsprechend nicht durch die bisher vorhandenen Klärmethoden entfernt werden können aus dem Wasser oder eben nur sehr bedingt. Und das wollen sie jetzt eben entsprechend ändern durch die Einführung einer vierten Klärstufe, die entsprechend solche Moleküle entsprechend angreift, um die dann aus dem Abwasser auch zu entfernen, dass die sich eben nicht immer weiter akkumulieren im Ab- und Trinkwasser. Und jetzt kommt das, weshalb ich eigentlich auch meine, dass das durchaus Diskussionspotenzial hat. Natürlich, wenn du sowas neu einführst, muss irgendjemand die Kosten tragen. Und diese Richtlinie sieht vor, dass bis zum Jahr 2045 80% der Kosten dieser vierten Reinigungsstufe durch die Arzneimittelhersteller getragen werden. Klingt erstmal schön und gut. Ne? Mhm. Ich meine, klingt logisch. Derjenige, der zu verantworten hat, dass das Ganze in die Umwelt freigesetzt wird, sollte auch entsprechend die Kosten dafür tragen. Jetzt kommt aber das
Aber. Aber da könnten wir schon bei anderen Sachen anfangen als jetzt da, aber.
Ja, das sowieso. Nee. Aber jetzt kommt auch noch das Aber an der ganzen Geschichte, nämlich die Problematik, dass besonders die Medikamente, die in der breiten Bevölkerung angewandt werden, sind ja sogenannte Generika. Ja, bedeutet, das sind Wirkstoffe, die es schon längere Zeit auf dem Markt gibt. Da ist der Patentschutz von dem ursprünglich erfindenden Pharmaunternehmen abgelaufen. Und jede Pharmafirma hat im Prinzip die Erlaubnis, diesen Wirkstoff zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Und dadurch wird dann entsprechend freie Marktwirtschaft natürlich, der Preis von den Medikamenten gedrückt, sobald entsprechend auch mehr Hersteller das herstellen können. Und da hast du einfach das Problem, dass eigentlich nahezu alle Generika, die auf dem Markt sind, immer sehr hart an der Wirtschaftlichkeitsgrenze produziert werden. Ne? Weil ich meine, der, der den niedrigsten Preis hat, der verkauft am meisten, aber natürlich musst du auch immer noch gucken, dass das, was du an Einnahmen hast, irgendwie deine Kosten der Herstellung und so weiter deckt. Mhm. Und jetzt, um mal zum Beispiel ein sehr prominentes Beispiel zu nennen, der Wirkstoff Metformin. Ich weiß nicht, hast du das vielleicht schon mal von gehört?
Nee.
Das ist im Prinzip das Medikament, was die Alternative für Diabetiker darstellte, nicht direkt von Anfang an Insulin spritzen zu müssen. Das ist ein Medikament, was du in Tablettenform zu dir nimmst und was den Glukosestoffwechsel in unserem Körper bei Diabetikern, die in Anfangsstadien sind, so modulieren kann, dass du eben nicht direkt von Anfang an dir Insulin spritzen musst, um den Blutzucker zu senken. Mhm. Das Problem bei Metformin ist, dass es in sehr hoher oder in sehr großen Mengen nicht metabolisiert wird im Körper und im Prinzip unverändert ausgeschieden wird und deswegen auch in, sag ich mal, verhältnismäßig hohen Konzentrationen im Abwasser nachweisbar ist. Und da ist auch das Problem, dass dieser Wirkstoff so an sich erstmal nahezu nicht biologisch abbaubar ist, weshalb der eben auch in den Kläranlagen bisher mehr oder weniger unverändert im Trinkwasser weiter landet. Wenn jetzt wirklich so wäre, dass 80% quasi der Reinigungskosten, um diesen Wirkstoff aus dem Wasser zu holen, die Hersteller tragen müssten, würde das eine Erhöhung der Produktionskosten von schätzungsweise knapp über 400% bedeuten.
Wow. Und
genau. Okay. Und da ist dann natürlich das Problem, wenn die Hersteller sehen, okay, ich muss irgendwie jetzt 400% mehr zahlen für diesen Wirkstoff, jetzt zwar nicht direkt bei der Herstellung, sondern indirekt über eben die Entfernung aus dem Abwasser, das ist einfach gnadenlos unwirtschaftlich. Ja, selbst mit irgendwelchen Querfinanzierungen wirst du eine Preissteigerung von 400% nicht hinkriegen und du kannst ja auch nicht einfach das Medikament wieder teurer machen, weil dann zahlt es letztendlich ja wieder der Verbraucher und das war ja nicht das Ziel von dieser EU-Richtlinie.
Das und war nämlich auch das, was ich dir gesagt hätte. Egal wie du es jetzt nämlich, wie du es strickst, also quasi die Allgemeinheit hat die Kosten zu tragen, nur wie ist dann halt die Frage.
Ja, und das ist halt auch einfach ein sehr relevanter Wirkstoff. Ne? Also schätzungsweise gibt es in Deutschland 3 Millionen Patienten, die täglich dieses Präparat nehmen müssen.
Ne? Ja.
Und da kann es dann halt passieren, dass Hersteller sagen, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dieses Produkt herzustellen und das dann nicht, weil es gefährlich ist oder sowas, das Arzneimittel, aber einfach, weil es unwirtschaftlich ist, dann vom Markt verschwinden könnte. Und das wäre dann ein echtes Problem. Und Metformin ist zwar mit diesem Aufschlag von über 400% am drastischsten, aber auch andere Wirkstoffe, zum Beispiel das Antibiotikum Amoxicillin, ne, das ist ja auch ein sehr gängiges Medikament. Auch da würden sich die Kosten um etwas über 100% steigern. Oder Metamizol, besser bekannt unter dem Handelsnamen Novalgin als Schmerzmittel. Das potenteste Nicht-Opioid-Schmerzmittel ist auch davon betroffen. Da würden auch die Produktionskosten um 300 bis 400% ansteigen. Ne? Ja.
Also ich meine, wir können uns da ja bei dieser Thematik aussuchen, ob wir als Gesellschaft halt diese Klär- oder Reinigungskosten quasi auf alle umlegen und das als Gesellschaft tragen oder halt quasi diese Kosten verlagern und halt diese höheren Produktionskosten oder im schlimmsten Fall eine Einstellung von den Medikamenten in Kauf nehmen. Und im Zweifel müsste es dann machen, weil, also ich finde, es ist nicht verantwortbar, wenn du dann sagst, so, ja, dann werden die Medikamente halt teurer, weil wenn es genauso was ist für halt so Diabetikermedizin oder also wirklich so Basic-Medizin wie halt für Diabetiker oder hier Antibiotika, weißt du, Wald- und Wiesengedönse, finde ich es nicht vertraglich, wenn man sagen, ja, da muss halt jeder halt mehr bezahlen. Was ist mit den Leuten, die das nicht können oder sowas? Und dann wäre die andere Möglichkeit, dass das halt für den Krankenkassen übernommen werden. Aber dann bezahlen wir es eh wieder. Ja, und deshalb wäre eigentlich, also wäre wahrscheinlich der am unbürokratischste und fairste Plan quasi, dass wir das als Gesellschaft übernehmen.
Ja, nee, und also letztendlich ist natürlich der Hintergrund hinter dieser Richtlinie, dass man die Industrie dazu zwingen möchte, halt, wenn man so möchte, grünere Wirkstoffe herzustellen, die eben gar nicht erst so problematisch für das Abwasser sind. Aber da stellen sich halt mehrere Fragen, ne? Was tun, wenn du ein Mittel hast, was therapeutisch notwendig ist, was aber ökologisch problematisch ist, ne? Muss dann der Patient am Ende den kürzeren ziehen, wie du schon gesagt hast, und eine schlechtere oder gar keine Therapie erhalten? Darf, sage ich mal, ein Kranker sterben oder leiden, nur weil ein Gesetz so starr ist, dass der Umweltschutz quasi wichtiger ist als die Gesundheit, wenn man so möchte? Weil es ja, auch wieder ein bisschen,
sag ich mal,
Hohn ist, weil Umweltschutz ist ja auch Gesundheit im übertragenen Sinne.
Ja, genau. Also, was du dann ja quasi machst, ist, das Wohl von vielen ist größer als das des Einzelnen. Aber das ist halt auch dann wieder so eine Diskussion, weißt du, da würde ich wieder sagen, da gibt's halt keine richtig, also das sind beides falsche Antworten, aber du musst dich halt für eine entscheiden. Und dann müssen wir uns halt nur entscheiden, was wir als moralisch vertretbarer ansehen. Ich wehre mich nur immer gegen so Optionen, wo man es halt immer auf die gesellschaftlich Schwächeren abwälzt. Weil das wäre, also deshalb sage ich, wenn halt die Abwasserklärung von der Gesellschaft als Gesamtes getragen wird, dann belastest du ja quasi alle gleich mit den Kosten. Aber wenn du es halt abwälzt, so, ne? Nur auf die wenn du es halt abwälzt, dann halt auf die das Medikament brauchen oder halt dann damit quasi wie auch immer, finanziell oder halt dann die Bürde, sich einen Ersatz zu besorgen oder sowas, dann wälzt man das Problem halt wieder auf die Grenzen unserer Gesellschaft aus, wo du denkst so, ist das denn wirklich nötig?
Ja. Ja, und
aber ja.
Das ist halt einfach die Problematik an dieser Geschichte da. Die Idee dahinter ist grundsätzlich, wenn man im ersten Gedanken sich das anhört, richtig und schlüssig. Wenn man dann aber eben sich über die Konsequenzen Gedanken macht, ist es wieder so, vielleicht sollte man nochmal drüber reden. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Richtlinie, die da eben verabschiedet wurde. Und die Länder haben jetzt bis zum 31. Juli 2027 Zeit, um das Ganze in nationales Recht umzusetzen. Und da in diesem Artikel, den ich hier eben mir angeschaut habe, stehen dann auch schon quasi Lösungsvorschläge drin, dass man zum Beispiel schauen könnte, dass man quasi eine Art Bewertungssystem für Wirkstoffe schafft. Ja, also dass man sich guckt, wie persistent ist der Wirkstoff, wie giftig für die Umwelt ist der Wirkstoff, wie sehr akkumuliert der, na, dass man wirklich verschiedene Faktoren mit da reinnimmt und nicht nur die Persistenz im Abwasser nach dem bisherigen Klärstufen und auch eben, wie medizinisch relevant ist das Medikament? Yeah, ja, also ist das wirklich für die Versorgung kritisch? Ist es wichtig oder kann man auch, sage ich mal, auf andere Mittel umsteigen?
Ne? Das ist so auf dem, auch gut Deutsch, also ein bisschen Antibiotika im Wasser hat, also ist jetzt ja nicht wirklich schädlich.
Ja, so ungefähr, genau. Ne, und die haben auch gesagt, dass es dann eventuell, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, auch eventuell sinnvoll wäre, dass man vielleicht eine Art EU-Fonds oder sowas gründet, der dann zum Beispiel Hersteller subventioniert, die eben medizinisch kritische Wirkstoffe herstellen, die aber halt schlecht fürs Abwasser sind, dass die dann entsprechend nicht die Kosten alleine tragen müssen, sondern eben von diesem EU-Fonds gefördert werden, dass eben dann die trotzdem noch wirtschaftlich diesen Wirkstoff herstellen können, wenn der entsprechend für die Therapie in der entsprechenden Sparte als mehr oder weniger unverzichtbar zu sehen ist.
Das sind wieder so, also du stellst immer hier so Fragen, weißt du, wo du denkst, das ist keine einfache Frage. Und ich würde auch sagen, also wenn man darauf eine wenn wir jetzt darauf eine einfache Antwort finden, dann ist es zu unterkomplex.
Ja.
Weil das sind alle, das sind halt wissenschaftliche Fragen, die sich stellen, aber halt auch so viele soziale Fragen oder sozialökonomische Fragen, die da alle mit reinspielen und die du einfach nicht leicht, also die du meines Erachtens auch nicht gut, also faktisch auf, das wirst du faktisch nicht auflösen können. Das wird wieder so eine politisch-soziale Diskussion, was wir halt als Gesellschaft, was uns wichtiger ist. Und da müssen wir, wenn wir uns dem im Klaren sind, müssen wir dementsprechend handeln und mit den Konsequenzen leben.
Ja. Ja, also ich bin gespannt, was daraus wird. Ja, weil also ich sehe es ganz klar so, dass das definitiv ein problematisches Thema ist und das auch schon seit Jahren beackert wird, wie man entsprechend damit umgeht. Aber ich kann
das ist auch, nichts, sag ich was mal, in Zukunft verschwindet.
Nee, absolut nicht. Aber ich kann halt auch, so viel über die Pharmaindustrie geschimpft wird, die natürlich schon verstehen, letztendlich, auch wenn es um Gesundheit geht, sind das wirtschaftliche Unternehmen, die sich halt irgendwie finanzieren müssen. Und ich kann verstehen, dass du dann kein Medikament herstellst, wo du dann irgendwie 300% Minus machst.
Nee, ich meine, wir sind halt, also wir leben halt auch in einem kapitalistischen System. Dann ist das halt einfach so. Das Einzige, was du halt machen könntest, ist halt ne, der gute alte Staatsbetrieb. Dann ist es nämlich scheißegal. Aber auch das würde ja dann wieder den Staat Geld kosten. Von daher wäre das auch wieder das wieder eine Verschiebung von dem Ganzen. Also, aber wie du gesagt, hast vollkommen recht, dass dieses das Problem muss angegangen werden und die was daraus wie das Problem angegangen wird, ist ja das Interessante.
Genau. Ja, es bleibt spannend. Ich denke, wenn das dann irgendwann umgesetzt wird, werden wir auch alle davon hören. Ich versuche aber auch, da ein Auge drauf zu haben. Und wenn es da irgendwas zwischendurch zu berichten gibt, werde ich das tun.
Updates, Updates, Updates.
Genau. Bevor du jetzt mit dem Schwurbel weitermachst, muss ich dir die Pistole auf die Brust setzen, weil ich habe gerade mit entzündetem Auge auf die Uhr geschaut und festgestellt, dass ich in 10 Minuten leider weg muss. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so lange quatschen. Was ja prinzipiell schön ist und mir auch Spaß macht, aber genau. Leider bin ich etwas in Zeitnot jetzt gekommen.
Das ist nichts Zeitkritisches, dann können sich alle auf den Schwurbel beim nächsten Mal freuen.
Ja, wunderbar.
Und sich schon mal darüber Gedanken machen. Sind Sie hartnäckige Kalkablagerungen leid?
Ja, bin ich. Und ich nehme Essigsäure.
Damit bist du wahrscheinlich besser beraten als mit diesem Produkt.
Höchstwahrscheinlich.
Ja, gut. Dann kehre ich uns raus gerade schnell.
Tu das, mach den Sack
zu. Ich habe hier noch einen Witz mitgebracht, in alter Manier. Mhm. Zwei Atome treffen sich, sagt das eine, oh nein, ich habe ein Elektron verloren, fragt das andere, bist du sicher? Antwortet das erste, ja, ich bin positiv. Ich fand den Witz schon gut bei zwei Atome treffen sich.
Ja, ich dachte auch, als ich den gelesen habe hier in den Shownotes, dachte ich auch als erstes, das geht irgendwie in Richtung Kernfusion und sowas, aber nein, es hat dann eine andere Abbiegung
genommen. Es gab die zwei Atome, boom. Nein, keine Ahnung.
Genau, so ungefähr, nee. Aber hast du den so gefunden oder ist der aus dem Englischen? Weil ich finde im Englischen mit dem Yes, I'm positive, das passt.
Positive.
Das passt irgendwie von der Umgangssprache her besser als im Deutschen.
Ja, ja. Ich nehme mal an, dass der übersetzt ist oder so. Aber ich habe ihn so im Deutschen gefunden.
Also, okay. Ja, sehr schön. Ja, es war mir, wie immer, auch wenn es jetzt lang her ist, ein Fest, mit dir eine neue Folge aufzunehmen. Soll ich Besserung geloben oder sparen wir uns das Ganze und wir freuen uns, wenn es früher
das
klappt?
Sparen wir uns. Ja, das finde ich. Ich mag das, wie gesagt, ich erfreue lieber, als ich enttäusche.
Ja, hast ja auch vollkommen recht mit. Ja gut, dann würde ich sagen, freue ich mich drauf, wenn es das nächste Mal klappt. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Hören wir uns, ich höre dich.
Genieß die Sonne.
Ja.
Und bis demnächst.
Ja, sure. Bis dann.
Tschüssi.